Hallo und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe von Black FM, unserem Podcast, das aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Zum ersten Mal richten wir unseren Blick auf die ÖFB-Frauen-Bundesliga und widmen diese 16. Ausgabe von Black FM den SK Sturm Graz Damen. Deswegen freuen wir uns sehr, Irina Wurzinger bei uns zu Gast zu haben. Sie ist 21 Jahre alt, Verteidigerin bei Sturm Graz und Studentin an der Karl-Franzens-Universität, Lehramt Mathematik, Philosophie, Psychologie. Sie war bereits in der U17 und U19 Nationalspielerin von Österreich und sie ist Stammkraft in der Hintermannschaft der Blackies-Damen. Zwischen 2010 und 2013 spielte sie bei LUV Graz. Seit 2014 ist sie Teil des Sturmteams und hat mittlerweile fast 70 Bundesligaspiele absolviert. Dazu kommen Einsätze in der Champions League, wofür sich Sturm die letzten beiden Saisonen als Vizemeister qualifizieren konnte. Ein herzliches Willkommen bei Black FM, Irina.
Ja, danke für die Einladung erstmal und ich freue mich, dass ich da sein darf.
Und wie fast immer, auch heute wieder auf der Matte das gewohnte Team von Black FM mit unserem Systemkritiker, Buchautor von 111 Gründe, den SK Sturm zu lieben und 12 Meter Kolumnist auf 90minuten.at, Jürgen Bucher. Hallo Jürgen.
Hallo Michael.
Und gleich daneben unser Formationsexperte, der sich im Laufe der vergangenen Tage sehr ausführlich den Sturm-Damen gewidmet hat. Ein herzliches Willkommen, unser Systemanalytiker und Audiochronologe Frank Wonisch. Hallo Frank.
Danke für die lange Einleitung.
Mein Name ist auch heute Michael Belitz und wir wollen über die SK Sturm Graz-Damen sprechen, über die Perspektiven, wieder in die Champions League zu kommen, aber auch über den Boom des Nationalteams, den Stellenwert des Damenfußballs im Allgemeinen, der Not mit dem lieben Geld und den ewigen Vergleich mit den Herren. Also ich würde sagen, wir gehen es an, denn wir haben einiges zu besprechen. Black FM. Irina, du hast gleich am Anfang ein wenig über deinen sportlichen Werdegang erzählt. Du bist ja noch sehr jung, aber dennoch sehr früh in den Fußballbereich hineingewachsen, warst in mehreren Mannschaften aktiv. Wie hat eigentlich deine Karriere begonnen und das war die Initialzündung?
Meine Karriere hat eigentlich bei einem Dorfverein begonnen, und zwar in St. Stephan im Rosenthal, das ist in der Südoststeiermark. Und ich habe zum Fußballspielen begonnen, weil ich eigentlich immer am Fußballplatz war, weil mein 2 Jahre jüngerer Bruder immer Fußball gespielt hat. Und dann habe ich irgendwann zum Papa mal gesagt, Papa, ich möchte auch Fußballschuhe haben. Und so hat das Ganze eigentlich begonnen und habe bei St. Stephan dann auch 4 Jahre gespielt. Bin dann zu LUV Graz gegangen mit 14, habe dort 3,5 Jahre gespielt und seit ich 17 bin, also fast vor 4 Jahren, bin ich dann zu Sturm gekommen und seitdem...
Wie ist der Kontakt dann zu Sturm zustande gekommen?
Ja, da ich ja bei LUV war und da das bei LUV eher immer bergab gegangen ist, zum Tabellenende, habe ich mir irgendwann dann entschieden, okay, bei Sturm schaut es besser aus zur Zeit und dann habe ich irgendwann gewechselt.
Okay. Also am Sonntag, am 19. November, seid ihr so wie souverän in die nächste Cup-Runde aufgestiegen mit einem 7:0 in Horn. Jetzt geht's in die Winterpause. In der Liga steht sie jetzt im Moment auf dem 3. Platz. Im letzten Spiel vor dem Winter gab es ein 6:0 gegen den FFC Vorderland. St. Pölten ist allerdings schon 10 Punkte voraus. Anfang November hat man dort 0:6 verloren. Die St. Pölten haben 9 Spiele in dieser Saison, also alle 9 Spiele gewonnen. Ist der spielerische Unterschied zu St. Pölten jetzt wirklich so groß und deswegen eigentlich das logische Ziel wieder der Vizemeistertitel?
Ich glaube, es wäre übertrieben, wenn wir sagen würden, wir würden gern Meister werden. Sicher würde man gern Meister werden, aber ich glaube, das ist so weit hergeholt, dass es nicht realistisch ist. Ich glaube, dass St. Pölten spielerisch auf jeden Fall besser ist, aber ich glaube auch, dass sie im physischen Bereich schon noch stärker sind als wir.
Okay. Frank, du hast den Sturmdamen gegen den FSC Vorderland auf die Beine geschaut. Sie haben im 4-3-3 einen sehr klaren Sieg gefeiert. Was ist dir besonders aufgefallen bei diesem Spiel?
Also mir sind viele Dinge positiv aufgefallen, auch ein paar Dinge negativ, aber die sage ich dann später. Positiv aufgefallen ist mir, dass es sehr erfrischend war zuzuschauen, nicht nur, weil es 6 Grad Außentemperatur gehabt hat am Verbandsplatz, sondern weil es eben ein sehr laufintensives, für meine, also was ich erwartet habe, ein sehr laufintensives und flottes Spiel war. Liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich das Gefühl gehabt habe, dass der FFC Vordenberg taktisch ein bisschen überfordert war und mit einer Drei-Stürmer-Formation gegen sich ein bisschen, oder Stürmerinnen-Formation, Entschuldigung, sich ein bisschen schwer dann hat. Unabhängig davon war es aber auch stark davon geprägt, dass es aus meiner Sicht sehr, wie soll ich sagen, interessante Spielerinnen-Persönlichkeiten bei Sturm gegeben hat, die das Spiel einfach ziemlich geprägt haben. Und es war, und das habe ich einfach ganz toll gefunden, das war so ein bisschen eine Parallele zum Nationalteam, was mich sehr begeistert hat, weil es ist eben so, es ist extrem fairer Fußball und es gibt dieses, was man vom Herrenfußball kennt, dieses Lamentieren und dieses Liegenbleiben nach einem Foul und dieses mit dem Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin diskutieren, das gibt es irgendwie, zumindest in dem Spiel war das inexistent und das habe ich total wohltuend gefunden, dass diese unnötige Komponente meines Erachtens vom Fußball da einfach komplett wegfällt und das ist eigentlich sehr, sehr klasse. Insofern habe ich es ein bisschen schade gefunden, dass gefühlt, weiß ich nicht, 38,5 Zuschauer waren, das war ein bisschen schade, finde ich.
Irina, siehst du jetzt ganz abgesehen von der Stärke der derzeitigen Mannschaft St. Pöltens jetzt auch in der Struktur des Leistungszentrums einen derartigen Vorteil, dass im Normalfall eigentlich kein Kraut gewachsen ist gegen diese ganze Phalanx an Qualität, an Leuten, die wahrscheinlich hinten nachkommen?
In Bezug jetzt aufs nationale Zentrum, oder?
Ja, genau, also in St. Pölten.
Ja, ich glaube, dass der St. Pölten schon einen sehr großen Vorteil hat. Mhm. Da gute Spielerinnen von St. Pölten bzw. vom nationalen Zentrum schon dazu hingedrängt werden, dass sie auch beim Verein SK in St. Pölten spielen. Und ich glaube, dass wir da schon benachteiligt sind, weil wir haben auch genug Steirerinnen, die draußen in der Akademie sind. Und oft ist es dann auch so gekommen, dass die dann schon auch bei St. Pölten spielen, weil es ihnen nahegelegt wird, dass sie draußen auch spielen, weil es einfacher, weil die Kooperation einfacher ist. Die können dann beim Verein mittrainieren, weil sie sowieso in der Nähe sind im Internat.
Frank, das Leistungszentrum als Totschlagargument gegen alle anderen Vereine in Österreich?
Ja, als Totschlagargument weiß ich nicht, aber es ist definitiv so, ich bin mit Mario Kahner unterhalten und er hat auch gesagt, dass es schon Bemühungen gibt, so etwas in Südösterreich, Schrägstrich in Graz irgendwie auch hinzukriegen, weil es natürlich einer gewissen Logik entbehrt, warum gute steirische Fußballerinnen quasi dorthin fahren müssen, um dort auch diese Qualität der Ausbildung zu erlangen. Es war ja im Herren-Nachwuchsfußball ja genau das Gleiche. Die erste Akademie ist auch auf der anderen Seite des Semmerings gestanden und dann sind andere Akademien entstanden. Wieso soll das nicht im Damenfußball gleich sein? Und das Totschlagargument, na, aber es ist natürlich so, dass wenn ich das so koordinieren kann, wie es eben da draußen in St. Pölten passiert, ist natürlich ein Mehr an nicht nur spielerischer und taktischer Ausbildung, sondern vor allem auch ein Mehrarbeit im physischen Bereich natürlich leichter, weil das einfach von der zeitlichen Koordination her alles ein bisschen einfacher ist. Das hat man ja auch bei den Burschenakademien so gesehen. Und von dem her kannst du dort natürlich von einem anderen Level wegarbeiten. Und dass das dann für andere Vereine schwer zu erreichen ist, das ist ein Stück weit logisch, ne?
Jürgen? Ich habe gedacht, ich darf gar nicht mitsprechen jetzt.
Doch, da ist. Ich habe mir gedacht, wo hole ich in die Diskussion rein? Und
mir kommt irgendwie vor, dass das halt so eine Parallele ist, auch zum Red Bull Akademie. Thema, weil dort auch die steirischen Talente, sie Hannes Wolf zum Beispiel und so weiter, die werden auch mehr oder weniger recht früh weggescoutet und dort ausgebildet. Logischerweise gehen die dann eher nicht zurück, aber es die besseren Möglichkeiten gibt und ich gehe einmal davon aus, dass in St. Pölten mehr bezahlt wird fürs Spielen, schätze ich mal. Das heißt, es ist nicht nur Druck vom Verein wahrscheinlich, dass die dort spielen, sondern es ist wahrscheinlich auch Interesse der Spielerinnen, dass sie dort aktiv werden, weil man wahrscheinlich dort mehr Kohle machen kann mit Fußball.
Ja, ich glaube auch, dass das Nationalteam ein großes Thema ist, da die Nationalteamtrainer wie der Dominik Dahlhammer, die Irene Fuhrmann auch draußen tätig sind und die trainieren ja quasi schon für die Jugendnationalteams und ich glaube, das ist auch ein großer Aspekt, dass die Spielerinnen dann rausgehen und sehen, okay, dann habe ich eine größere Chance, dass ich ins Nationalteam komme.
Sturm war zwar im Mai 2011 mit Wacker Innsbruck der erste Verein des Männerprofibereichs, der ein Damenteam aufgestellt hat. Mittlerweile heißt es aber eben dass St. Pölten die einzige Damenadresse zu Hause ist, wo manche vom Fußball auch leben können. Wie fühlt es sich eigentlich für dich an, gegen jemanden zu spielen, wo man weiß, die können sich zu 100% auf Fußball konzentrieren, da gibt's kein Studium, kein Job nebenher. Motiviert das dich und sagst du jetzt erst recht, ich zeige denen, dass ich genauso gut bin oder vielleicht besser, oder ist das eher so eine Art Frustpartie für dich?
Nein, ich glaube nicht, dass das eine Frustpartie ist für uns, weil wir können denen ja trotzdem sagen, dass wir nicht viel schlechter sind als denen. Und was die jetzt verdienen im Gegensatz zu uns, klar verdienen die mehr als wir, aber das ist auch nicht so, dass du davon ausgesorgt hast. Deswegen ist es vielleicht auch eine sinnvollere Variante, nebenbei eine Ausbildung zu machen, was sicher nicht der schlechtere Weg ist.
Mhm. Dass Frauen immer noch weniger bezahlt bekommen, ist kein gesellschaftliches Geheimnis. Ich habe jetzt vor allem in Vorbesprechung mit Frank ein bisschen überlegt, wie viel Sport es eigentlich gibt, wo Männer eigentlich von dem leben können, was sie da machen, und Frauen im Amateur- oder Semiprofibereich keine geeigneten Mittel haben. Warum glaubt ihr, dass das eigentlich so ist? Ist das so eine Spektakelgeschichte oder so, man sagt, Abfahrtssport der Männer ist spektakulär und Frauensport im Skisport ist klasse zum Anschauen, aber jetzt nicht so spektakulär. Geht es dann schneller, mehr oder um was geht's da konkret?
Na, es sind zwei Dinge. Im Frauenabfahrtssport kann man auch davon leben. Das ist, glaube ich, eine historisch gewachsene Geschichte, wenn du seit Jahrzehnten schon einen etablierten Sport hast, wurscht ob im Damen- oder Herrenbereich, dann ist da mehr Geld drinnen. Damenfußball ist halt auf der breiten Öffentlichkeit tatsächlich erst sehr kurz, und abgesehen von solchen Ausreißern wie dieser Europameisterschaft jetzt im Sommer, halt eine Nischengeschichte immer noch. Und deswegen ist es irgendwie die klassische Geschichte, die wir überall haben, dass es eine Marktsache ist, die das leider regelt, dass man andere Gehälter bekommt und dass es andere Aufmerksamkeit gibt. Und das ist, glaube ich, it's as simple as that, glaube ich. Solange da nicht mehr Aufmerksamkeit und mehr irgendwie mediale Präsenz da ist, wird da das Geld nicht da sein. Leider.
Ja, das Thema Aufmerksamkeit ist sicher ein großer Hebel. Das ist auch das, was ich in meinem ersten Statement über dieses Spiel, das ich mir angeschaut habe, mir extrem aufgefallen ist, dass da könnte man mit etwas mehr Liebe in die Gesamtinszenierung gehen. Ne? Also da sind mir ein paar Dinge aufgefallen, wo man gedacht habe, es müsste jetzt nicht so sein, das könnte man auch anders machen. Und wenn man sich dann das Spiel anschaut, mit welchem unglaublichen Einsatz und mit welcher Begeisterung dort dann Fußball gespielt wird, dann denken sie eigentlich noch mehr, dass das mehr Aufmerksamkeit und mehr Anerkennung auf jeden Fall verdient hätte, was da gemacht wird, weil das zum Teil echt extrem respektabler Sport ist in einem Tempo und in einer Professionalität, wo man echt sagen muss, okay, Hut ab, das siehst du halt in anderen Sportbereichen vielleicht gar nicht mit diesem Feuereifer. Und weil du gemeint hast, das hat mit der Etablierung des Sports zu tun, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil Damenhandball wird in Österreich schon sehr lang gespielt. Und im Damenhandball gibt es, glaube ich, auch nicht wahnsinnig viele Österreicherinnen, die davon leben können. Mhm. Also es wird schon ein paar geben, aber das werden eher wenig sein. Und also ich glaube, dass das schon ein grundsätzliches Problem ist, dass man als Damenprofisportlerin deutlich schwerer von dem leben kann, was man im Profisport tut, als im Herrensport. Das ist schon ein ganz starker gesellschaftliches Problem, glaube ich. Und ein bisschen Spektakel wird schon dazugehören, ja, das ist sicher so. Aber ich glaube, dass wir da schon noch gesellschaftliche Aufgaben zuerst zu lösen haben.
Aber es ist möglicherweise ein Unterschied zwischen Mannschafts- und Einzelsport, weil die Einzelsportarten, da sind Damen auch präsenter, erfolgreicher in Bezug auf Cash, und in Mannschaftssportarten ist es ein Unterschied. Aber es ist ja auch wieder ein Spezifikum in Österreich, weil in anderen Ländern ist Damenfußball ja weit mehr fortgeschritten oder weit medial präsenter, wo es auch Profiligen gibt, die nicht nur ein Team wie St. Pölten haben, sondern mehrere Teams haben, wo du Geld verdienen kannst. Nicht nur Deutschland, auch Übersee oder Skandinavien, wo das einfach schon länger ein größeres Thema ist.
Ich glaube zum Beispiel, ich habe mit der Emily kurz geredet einmal, und sie hat gemeint, dass in Amerika genau 8 Profiteams oder so gibt, und das ist jetzt auch nicht wirklich viel. Also ja. In Amerika ist der Frauenfußball sicher populärer als der Männerfußball, weil in Amerika gibt es halt andere Sportarten, die das dominieren.
Ganz allgemein ist es nicht generell sehr eigenartig, dass die zwei finanzkräftigsten Clubs in Österreich, jetzt noch ein Thema anschließend, Red Bull und Rapid, eigentlich so gar keine Ambitionen zeigen, auch im Frauenfußball zu spielen, weil am Geld kann es ja nicht liegen. Freddy Bickel hat letztens, glaube ich, gesagt, ja, das Interesse wäre schon da, aber die Stadt und der Verband müssen halt da massiv Geld investieren, damit sich Rapid sozusagen eine Mannschaft leisten kann und auch, dass auch die Trainingsplatzsituation gelöst werden kann. Ist das nicht ein bisschen zynisch?
Natürlich ist es zynisch, weil wenn Rapid sagt, sie haben, das Argument von Pickel war, glaube ich, tatsächlich, sie haben die Trainingsmöglichkeiten nicht, um ein Damenteam zusätzlich zu allen Nachwuchsteams zu etablieren. Ich glaube, Rapid hat doppelt so viele Trainingsplätze wie die Sturmherrenmannschaft ungefähr im Prater und Umgebung, wo sie da überall trainieren könnten. Also in Wirklichkeit ist es ein fadenscheiniges Argument und es ist eben, es schließt ans Thema davor an, es ist ein Vorschieben von mehr oder weniger erfundenen Fakten, um das nicht machen zu müssen, glaube ich, weil sie, glaube ich, in Wirklichkeit keine Lust drauf haben.
Frank? Ja, Wertschätzungsproblem. Ich meine, der Herr Bickel soll sich hinstellen und sagen, na, wir brauchen keinen Frauenfußball. Ist ja in Ordnung. Soll er sagen, traut er sich halt aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung nicht und dann erfindet er so einen Blödsinn. Da kriege ich solche Kabeln. Der soll einfach sagen, das geht nicht, weil, eine ganz klare Begründung. Und nicht sagen, wir haben keine Trainingsplätze und die Stadt Wien muss Rapid helfen. Wo sollten die Stadt Wien Rapid noch überall helfen? Mhm. Nein, das verstehe ich überhaupt nicht. Null Verständnis.
Das ist den ganzen Tag schon ein bisschen erzürnt, weil wir das Thema vorher besprochen haben. Macht ihr das eigentlich auch ein bisschen aggressiv ist, aber ärgert ihr das nicht ein bisschen? Weil ich meine, im Prinzip könntest du gegen die Austria spielen, du könntest gegen Rapid Wien spielen, das sind doch große Vereine in Österreich, da wird dann auch mehr Publikum da sein, das ganze Ambiente ist mehr, wahrscheinlich wird dann auch mehr medialer Zuspruch dabei sein. Ist das nicht ein bisschen ärgerlich?
Ja, natürlich ist es ärgerlich, aber ich habe mir darüber jetzt nicht wirklich Gedanken gemacht, weil das ist einfach immer so gewesen und das wird sich wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch nicht ändern. Deswegen macht man sich da jetzt nicht allzu viel Gedanken, ob man da jetzt nach Altenmarkt eine Auswärtspartie fährt oder nach Rapid Wien.
Aber ist es nicht schon so, dass es sich schon relativ leicht ändern könnte? Weil in Wirklichkeit, es ist ja genau so, wenn du Rapid und Red Bull und Austria Wien wird es eh geben in absehbarer Zeit mit Landhaus, also das wird irgendwann Austria Wien werden, so was man so hört. Aber ist es nicht auch größere mediale Aufmerksamkeit, wenn du das Derby hast, was du bei Sturm Rapid bei den Herren hast, auch bei den Damen hast, da kann man ja auch medial, der Pressesprecher sitzt da hinten vom Verein, mehr draus machen, wenn man diese Clubs als Gegner hätte und nicht Vorderland und Altenmarkt?
Ja, natürlich ist es so, nur das liegt nicht in unserer Macht und wenn die Verantwortlichen, wenn die Verantwortlichen von Rapid das nicht wollen, dann können wir nichts dran ändern.
Aber es wird halt, und das ist ja, glaube ich, der entscheidende Punkt, es wird halt einfach die Attraktivität der Liga, die spielerische Attraktivität der Liga, Entschuldigung, bevor mir das jetzt wieder vorgeworfen wird, die spielerische Attraktivität der Liga und vor allem die mediale Attraktivität der Liga, natürlich super beeinflussen, wenn du die großen Fußballmarken des kleinen Fußballlandes Österreich auch im Damenfußball präsent hättest. Weil es ist natürlich ungleich schwerer, die Fußballmarke SKN St. Pölten medial groß zu machen, als eine Marke, die schon groß ist, wie halt die Traditionsvereine. Und das tät halt für diese Liga ganz, ganz viel tun, weil die Leistung der Damen aus Vorarlberg vom FCC Vorderland jetzt in allen Ehren, nur wer ist das? Also jetzt nichts, also ich würde es jetzt nicht geringschätzen, aber kennt halt gar niemand. Und wenn ich in Österreich mehr Menschen für Damenfußball in die Stadien kriegen möchte, dann muss ich das Gleiche tun wie im Herrenfußball. Weil schauen wir es uns an, im Herrenfußball haben wir das gleiche Problem. Gegen
auf den Gegner kommt es an.
Alltag ist unser Stadion ja, platzt ja auch nicht gerade aus allen Nähten. Ne? Und das ist ja natürlich im Damenfußball dann das Gleiche, nur eben um diese Verhältnismäßigkeiten nochmal verschoben. Und es würde natürlich dem Ganzen helfen, wenn da es einfacher wäre, das medial zu inszenieren und da die großen Marken da wären. Das würde der Vermarktung der Liga auch helfen und das würde natürlich auch zu anderen Mitteln in der Liga und somit auch für die Vereine führen. Ich glaube, das wären schon ganz viele positive Effekte, würde ich halt unterstellen.
Stichwort Geld nochmal, Sturm trainiert in der alten Akademie in Gössendorf. Mario Kahner sagt, vergleichsweise hätte man dort sehr gute Bedingungen. Wie siehst du die Möglichkeiten beim Training? Geht da irgendwas ab?
Ich glaube, dass wir bei Sturm Graz eine sehr gute Infrastruktur haben. Und auch in Gössendorf ist jetzt sehr viel getan worden bezüglich den Sanitäranlagen, ist alles neu gerichtet worden. Und ich glaube, dass wir uns da bei Sturm überhaupt nicht drüber aufregen dürfen, weil da gibt's andere Vereine, die auf irgendeinem Acker trainieren. Und ja, ich glaube, das passt schon ganz gut.
Also wie gesagt, das Geld haben wir jetzt ein paar Mal schon angesprochen, dass das nicht so vorhanden ist. Bedingungen haben wir jetzt auch schon angesprochen. Aber jetzt vor dem Hintergrund auch des größer werdenden Interesses im Damenfußball, also ich sag, dass die Damen-Nationalmannschaft ist ja zur Mannschaft des Jahres gewählt worden zuletzt. Zu dem Teamspielen kommt doch eine beträchtliche Anzahl an Menschen teilweise ins Stadion. Auch wenn die Herren auch ein bisschen oder viel wehleidiger sind, was man auch bei Videos auf YouTube bestens dokumentieren kann, sollten nicht Wege gefunden werden, dass zumindest mal eine Bundesligamannschaft, ich glaube Frank, du warst beim Spiel, Masseur oder Arzt in der Crew dabei ist und nicht der Trainer selber aufs Feld laufen muss, oder war das damals, war das eine Ausnahme?
Ich weiß nicht, ob es eine Ausnahme war, ich habe es nur spannend gefunden. Ich glaube, bin mir nicht mehr ganz sicher. Mhm. Links außen hat er dann einen gröberen Zusammenstoß mit einer Vorarlbergerin gehabt und ist dann kurz liegen geblieben. Dann hat die Schiedsrichterin gebeten, ob sie sich bitte zweimal um die Achse drehen könnte, weil dann würde es neben der Linie liegen, dann könnte man weiterspielen. Das war das Erste, was ich irgendwie irritierend gefunden habe. Und dann ist auf der Bank der Trainer mit irgendwann daherkommen mit dem Eisspray und hat halt dann den Klassiker, also tun wir halt ein bisschen kalt machen bei 6 Grad Außentemperatur. Ich weiß, eh, hilft, aber es war eine frappierende Szene, weil es ist halt im Herrenfußball so, sobald noch einer irgendwie sich den Nagel einreißt, laufen zwei Betreuer rein und drangen aus und der Unterschied war schon wieder so groß. Ne? Und auch neben mir, weiß nicht, wer das war, die haben sich irgendwie gewundert, warum sie es dann da schon, weiß ich nicht, Minuten oder so kriegen und irgendwie so null Reaktion auf der Bank und so. Jetzt weiß ich nicht, ob das in dem Spiel Ausnahme war oder ob das Usus ist, das habe ich, weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, auf das spürt der Maike.
Wie ist das bei euch?
Ich glaube, dass das prinzipiell die Saison ganz gut hinhaut mit der medizinischen Betreuung. Und ich glaube auch, dass bei dem Spiel gegen Vorderland der Masseur sogar dabei war. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber normal ist der auch bei den Auswärtsfahrten dabei. Und
okay.
Vielleicht war das ein Sonderfall.
Okay. Vielleicht hast du gerade Würstel geholt, Frank.
Nein, ich habe keine Würstel geholt. Das hätte, glaube ich, gar keine gegeben.
Achso, haben wir auch schon geredet. Mhm. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen bei dem Geldthema. Wie gesagt, es mangelt an Kohle an allen Ecken und Enden. Frauen-WM-Hype hin oder her. Aber wie soll sich das ändern, wenn ÖFB-Präsident Leo Windner zum Beispiel auf die Frage weiterer Leistungszentren neben St. Pölten zu Protokoll gibt, wenn das Potenzial in der gewünschten Dimension wachsen sollte, ist das in 5 bis 10 Jahren durchaus anzudenken. Aber wie soll sich das Potenzial ändern oder wie soll das wachsen, wenn man nicht vorher mehr Geld in die Hand nimmt, Jürgen?
Ja, du nimmst die Antwort auf die Frage vorweg, indem du das so formulierst.
Entschuldigung, hin und wieder muss ich suggestiv sein.
Es ist tatsächlich so, wenn man verlangt, das Potenzial muss sich steigern und dann kann man auch mehr investieren. In Wirklichkeit ist es umgekehrt. Wenn du nicht investierst und wenn du keine Strukturen schaffst, kann das Potenzial nicht steigen. Das ist hat mit Damenfußball nichts zu tun. Das hat mit Entwicklung von Sport was zu tun. Wenn du investierst und wenn du Strukturen schaffst, das sieht man im Herrenfußball ganz genauso, dann hast du eine Entwicklung, die als Folgeerscheinung auftritt. Und in dem Fall zu sagen, ja, wenn das einmal besser wird, dann machen wir eh was. Das ist so, wie die ganzen Dorfclub-Präsidenten, Zampanos, immer sagen, ja, wir brauchen ja kein größeres Stadion und keine bessere Infrastruktur, weil wir haben eh nur 1000 Zuschauer. Mhm. Es ist aber dann immer so, siehe Ried oder andere kleine Vereine, die in die Infrastruktur investieren, da kommt dann halt auch was nach, auch wenn da vorher nichts war. Von selber wird es nicht passieren.
Ja, das ist ja wieder eine Geisteshaltung und das spricht halt nicht wirklich für einen Verband, wenn da der Kopf des Verbandes sowas wirklich vollen Ernstes und hoffentlich nicht rauschig irgendeinem Journalisten erzählt. Das ist ja ein Wahnsinn, das kannst du ja nicht machen. Ich meine, wenn, das wäre das Gleiche, wie wenn sie im ÖSV jemand hinstellen würde und sagt, die Damenmannschaft unterstützen wir jetzt mit weniger Geld, weil da sind in letzter Zeit weniger talentierte Nachwuchs-Skifahrerinnen irgendwo herumgefahren. Ich meine, das widerspricht ja jeglicher Logik. Ne? Das darf man eigentlich gar nicht kommentieren, haben wir jetzt aber eh schon gemacht. Ne?
Willst du dazu was sagen?
Oder? Nein, ich glaube, es ist eh alles gesagt.
Noch jetzt ein letztes Mal zum Thema Geld. Wir haben das jetzt eh schon angesprochen. Müssten Verband und Clubs nicht auch mehr Geld in die Hand nehmen? Mein Sturm ist jetzt auch nicht mit Millionen und Abermillionen gesegnet, aber um das Produkt attraktiver zu machen, die Clubs selber?
Ja, natürlich ist der Club genauso gefordert, weil man könnte ja ohne großen finanziellen Aufwand einige Dinge machen. Man könnte zum Beispiel die Website genauso Ajour halten im Damenbereich wie bei den Herren. Dass man zumindest, wenn man wo draufdruckt, dass man das Geburtsdatum findet, weil es war gar nicht so leicht herauszufinden, wie alt du bist zum Beispiel. Wir müssen den Alex persönlich fragen, weil auf der Website habe ich es nicht gefunden.
Der Alex hat eh schon so viel zu tun.
Ja, wirklich? Eben, aber das ist dann immer, ja, wir müssen eh schon so Dings und das, aber natürlich ist es eine Frage, es ist genau das gleiche wie beim Windner, ja. Nur auf einer anderen Nivellierung mehr oder weniger. Du musst halt das Commitment haben dazu, das zu machen, dann funktioniert es auch besser und dann kannst du jetzt aufregen nach hinten, wie du willst, aber es ist tatsächlich so und das ist auch nicht deine Schuld, aber die Schwerpunktsetzung und ob ich der Meinung bin, das auf das gleiche Level zu heben und zu sagen, ich will das genauso präsentieren wie die Herrenabteilung, dazu muss ich nicht unbedingt gleich viel Geld in die Hand nehmen, aber ich kann zumindest einen guten Willen zeigen und sagen, okay, ich mache das jetzt. Natürlich muss es den Auftrag dazu geben, aber dass gleich viel Geld jetzt ad hoc investiert wird, das verlangt ja gar niemand. Aber man könnte natürlich auch in finanziell guten Zeiten, so wie es ja jetzt angeblich ist, den einen oder anderen Hunderter mehr in die Hand nehmen, oder?
Es würde Leute geben, die das für uns machen würden, für sehr, sehr wenig Geld. Aber es wird ja nicht einmal für das investiert.
Mhm. Wer wird was machen für wenig Geld?
Na, wir haben einen Medienbetreuer gehabt, der was das eigentlich ehrenamtlich gemacht hat, beziehungsweise hat er ein Praktikum bei Sturm gemacht und hat das dann für die Damen gemacht und hat das auch nachher, wie er mit dem Praktikum fertig war, noch weitergemacht. Und irgendwann hat er dann gesagt, er macht das nicht mehr ganz gratis, aber er wird es für wenig Geld machen, aber es wird für das auch nicht investiert, leider.
Jetzt haben wir leider beim Alex kein Mikrofon vorn stehen. Aber es war tatsächlich ziemlich schwierig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nicht in Horn beim Cup-Spiel und es ist relativ schwierig, allein das Ergebnis des Cup-Spiels im Internet rauszufinden. Ich bin jetzt nicht ganz untalentiert bei der Internetsuche, aber das dauert schon einige Minuten, da ein bisschen was über das Spiel herauszufinden. Da ist jetzt nicht Sturm schuld, sondern generell die Medienlandschaft im Allgemeinen. Frank, du als Marketing-Experte, was würdest du da sagen? Ja, ich muss dich wieder als Marketing-Experten fragen. Ja, es tut mir leid.
Nein, also ich habe es ja vorher schon gesagt, ich finde an der Inszenierung des Spieltags könnte man mit nicht allzu großem Aufwand wahrscheinlich schon ein bisschen was machen, weil es hat zumindest für mich so gewirkt, dass ihr zum Betreten des Spielfelds oder davor ein besonderes Lied haben wollt. Zumindest hat es irgendwie so gewirkt, weil es war Soundkulisse, plötzlich war irgendwas, was nicht so ganz funktioniert hat. Dazu sind die Spielerinnen aufs Feld gekommen. Und in der Pause war dann wieder Ö3 und das war wieder in toller Soundqualität, das hat irgendwie strange gewirkt. Dann habt ihr verhältnismäßig viele Tore erzielt gegen FFC Vorderland und derjenige, der für die Einspielung und Moderation zuständig war, hat halt dann, also der Torwalzer ist halt dann so im Schnitt 1 Minute nach dem Tor gekommen, Daumen mal B, und zweimal hat er halt gefragt, wer es jetzt war mit dem Mikro. Also so neben, und das sind halt so Sachen, wo man denkt, da könnte man einfach ein bisschen mehr am Punkt sein und ein bisschen dem Ganzen ein bisschen mehr Liebe widmen. Und auf was man auch sagen muss, ist, wenn halt ein Tor fällt, ich bin es halt so gewohnt, dass man sich freut und dass man klatscht und da am Verbandsplatz, wie gesagt, gefühlt waren 38,5 Menschen da, du bist halt dann unter den 5, die dann klatschen und sich freuen, wenn da ein Tor geschossen wird, und beim dritten Tor kommst du dann schon komisch vor, wenn es dich freust, und das finde ich halt falsch, das kann nicht sein, weil wo ist jetzt der Unterschied? Da ist gar kein Unterschied. Ne? Mhm. Und dann waren noch ein paar ganz echt schöne da dabei. Also für mich weird. Und ich denke, da kann man verhältnismäßig viel tun, um dem Ganzen einfach einen anderen Erlebnischarakter zu geben. Jetzt ist, muss man schon sagen, die Spielstätte Verbandsplatz eine Ausweichstätte, so wie ich das verstehe. Und nicht super optimal, braucht man gar nicht diskutieren, weil das ganze Ambiente dort ist überschaubar, klasse, finde ich halt. Ne? Und das ist wahrscheinlich ein bisschen, hat's was Heimeligeres, wenn man in Messendorf spielt, würde ich annehmen. Ist jetzt nicht größer, aber wirkt halt vielleicht, ist ein bisschen gewohnter, hat man eher einen Heimvorteil. Aber ich denke, da kann man schon einiges machen, dass zumindest diese Komponente ein bisschen kompakter wird. Und wenn man dann in eine stärkere Vermarktung gehen wollen würde, dann könnte man das über das Thema Matcherlebnis und so vielleicht ein bisschen machen. Weil, ganz ehrlich, du musst natürlich Argumente finden, die du dann in der Vermarktung transportieren wirst. Und das ist natürlich viel einfacher, wenn du von einem anderen Zuschauerschnitt ausgehst, in der Damen-Bundesliga. Weil das darf man nie vergessen. Das ist die höchste österreichische Spielklasse im Damenfußball. Da kommt oberhalb in Österreich nichts mehr.
Es macht ja auch schon einen Unterschied, dass der Damenfußball im ÖFB angesiedelt ist und nicht in einer Bundesliga, so wie der Herrenfußball. Der ÖFB für Breitensport und Amateurbereich, Regionalliga und dann nicht mehr, aber Damenfußball auch dort. Also das ist ja schon allein die Schwerpunktsetzung oder wo ich das verorte oder wo ich dieses Produkt platziere, strukturell macht das schon den Unterschied zum Beispiel aus, dass ich keine organisierte professionelle Liga habe, die diese Liga vermarktet. Würde auch schon einen Unterschied machen. Also es gäbe sehr einfache Hebel, an denen man ansetzen könnte, um das ganze Produkt besser zu positionieren.
Aber im Herrenfußball kommt dann auch die ganze Maresic-Gang zu den Spielen, muss man auch sagen, dass vielleicht die Familien oder so auch vielleicht mehr Interesse haben, zu den Spielen zu kommen. Kommt deine Familie zum Beispiel zu Spielen oder so?
Ja, also meine Familie prinzipiell schon. Mhm. Meine Eltern haben sie den noch mehr dafür eingesetzt und sind auch oft zu Auswärtsspielen mitgefahren, was jetzt eher nicht mehr so ist. Aber ja, die Familie kommt prinzipiell schon.
Aber das müssten ja bei 20 Kaderspielerinnen, das müssten ja dann eigentlich schon weit über 100 Leute sein im Stadion, oder?
Bei uns eher schwierig, weil wir wenig Steirer in der Mannschaft haben. Und ich glaube nicht, dass sie immer die ganze Familie das antut, von Wien herzufahren, von Kärnten herzufahren oder von Amerika herzukommen. Das ist dann doch was anderes.
Das ist einzusehen. Noch Minister Jörg Leichtfried ist zum Beispiel ein ausgewiesener Fan der Sturmdamen. Jürgen, meinst du jetzt vielleicht, dass mehr vielleicht Promi-Fans, wie man so sagt, auch als Art Botschafter vielleicht der Weg wären, den Sport medial ein bisschen aufzubessern?
Ja, alles wird helfen. Natürlich hilft es, wenn du irgendwie professionelle oder prominente Testimonials hast, die sich hinstellen und sagen, ich bin Fan der Damenmannschaft, ich bin nicht Fan vom SK Sturm, sondern explizit, das macht der Leichtfried ja tatsächlich, in allen sozialen Kanälen, die er so zur Verfügung hat, dass er sich explizit immer dazu äußert und da offenbar ein ständig gesehener Gast beim Match ist, wenn er Zeit hat. Also natürlich wird das helfen, natürlich bringt das was. Und ich glaube aber trotzdem, dass es im Endeffekt nur die große mediale Bühne ausmacht, so wie bei der EM gesehen. Wenn du die Bühne hast und wenn du dann 20.15 Uhr im ORF1 bist, wo du automatisch schon mal einen Haufen Leute abstaubst, die da sowieso irgendwie vor der Glotze hocken und die nicht irgendwie animiert werden müssen dazu, dann kriegst du halt die breite Aufmerksamkeit. Und solange das nicht der Fall ist und solange das immer irgendwo verräumt wird oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, ist es halt schwer.
Frank, Promi, Fans?
Ja, kann helfen, ist, glaube ich, nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass das einfach eine andere Sichtbarkeit bekommt. Und ich habe auch versucht, ein paar Ergebnisse nachzuvollziehen, habe das dann auf der Sturm-Website geschafft, habe mich dann auch durch dieses Liga-Portal versucht durchzuklicken. Also wer das erfunden hat, ist ja Fernmeldetechnik, aber da findest du ja gar nichts. Sehr unfassbar. Und ich denke mir, das sind lauter so Dinge, da kann man natürlich das konsumieren, der Berichterstattung über den Damenfußball ein bisschen einfacher machen. Und das wäre, glaube ich, gut, sozusagen den Zugang zur Information ein bisschen niederschwelliger zu halten. Weil jetzt muss man halt schon sehr wollen, damit man auf das alles kommt. Und da gibt's, finde ich, schon in der Berichterstattung ist gleich Wertschätzung dessen, was hier geleistet wird. Da können wir schon ein bisschen was lernen von anderen Ländern, weil das funktioniert. In Deutschland auch, in Ligen, die ein bisschen weiter unten sind, schon ein bisschen besser, wenn man das versucht, ein bisschen nachzuvollziehen.
Man könnte auch ein bisschen was lernen von der Wintersportberichterstattung im ORF, weil was da alles gezeigt wird und was einem Millionenpublikum zugemutet wird, irgendwelche Skirennen mit außer Betreuerstab keine Zuschauer oder irgendwelche Skispringen, wo du mehr oder weniger ein Rentier als Zuschauer hast. Das ist ja auch nicht so, dass das die Leute aus Begeisterung schauen oder dass das irgendwie der Bringer ist, wo die Leute irgendwie von den Straßen weglaufen und sie vor den Fernseher setzen. Das ist einfach etabliert und präsentiert im ORF am breiten Publikum und es läuft sonst nichts. Das heißt, es hat eine große Aufmerksamkeit, heißt, hat viele Sponsoren, heißt, hat viel Geld. Also in Wirklichkeit ist es auch eine Frage, dass wie immer, wieder vorher schon gesagt, Commitments, will ich das präsentieren, will ich das zeigen und dann habe ich auch größere Aufmerksamkeit, weil da ist die Attraktivität eines Damenfußballspiels aus meiner persönlichen Perspektive weit höher als Skispringen in Kuusamo oder irgendwo am Polarkreis.
Im Wintersport ist der Herr Pariasek auch richtig kompetent. Das darf man nicht vergessen. Das kommt da besser rüber. Nicole Selmer, stellvertretende Chefredakteurin beim Fußballmagazin Ballesterer, sagt, wer Fußball sagt, meint Männerfußball, aber in der Regel ohne das explizit zu machen. Dabei spielen Frauen nach denselben Regeln, das Feld ist nicht kleiner, die Tore nicht größer, die Bälle nicht leichter. Unterschiede gibt es auch zwischen dem Profifußball der Männer und der Bezirksliga oder gar den Hobbykickern im Park. Dennoch würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, ich gehe heute Hobbyfußball spielen. Was sagt uns jetzt diese Aussage, woher kommt es, das eigentlich speziell eigentlich im Fußball, das gibt es wirklich fast nur im Fußball, in Formel 1 haben wir aufgenommen, ständig verglichen wird zwischen Männern und Frauen, glaubst du?
Ich glaube, dass das so ist, weil es doch immer noch als Männersport angesehen wird und ich glaube auch, dass das viel mehr als Männersport angesehen wird als jetzt Handball zum Beispiel. Und weil eben auch die gleichen Regeln sind, wie schon erwähnt. Es gibt doch Ballsportarten oder Teamsportarten, wo die Regeln definitiv anders sind als im Männersport. Also im Eishockey ist es zum Beispiel so, dass die Frauen ohne Checks spielen, die Frauen keine Schlagschüsse machen dürfen oder so. Und im Fußball sind doch die wirklich ähnlichen Regeln, beziehungsweise die ganz die gleichen eigentlich.
Was glaubt ihr?
Naja, also A ist es sicher ein bisschen gelernt, B verstehe ich es nicht ganz, weil ich finde ja, also wenn man so breit fragt irgendwen, dann kommt ja ganz oft, ja, Fußball ist schon eher brutal. Da muss man immer denken, wer selbst ein paar Mal Handball gespielt hat, weiß, dass Handball weit brutaler ist als Fußball. Das wird aber von Frauen schon ganz, ganz lang gespielt. Und insofern kann ich das nicht gelten lassen. Und warum Fußball jetzt per Definition, vor allem in Österreich, so ein Buben- und Männersport ist, weiß ich nicht so ganz. Warum sich das für Mädels weniger schicken sollte, mit dem Fuß in einen Ball einzutreten, keine Ahnung. Also das übersteigt meinen Horizont.
Du hast die Mädels vielleicht nie mitspielen lassen früher als Kind.
Ja, ja. Doch, ja.
Aber vergleichst du dich selbst mit Männern oder vergleicht ihr euch als Team mit Männern oder seid ihr in eurem Ding? Und also die Männermannschaft wird ja nie auf die Idee kommen, sie mit irgendwem zu vergleichen. Die spielen Fußball und vergleichen sie mit den Konkurrenten in der Liga. Vergleicht ihr euch mit Männern im Fernsehen oder wenn ihr irgendwie drüber redet, was kann man machen, was kann so sein, was kann so sein, nehmt ihr Männerfußball als Beispiel oder nehmt ihr das jeweils Vorbild aus dem Frauenfußball oder wie ist das aus eurer Perspektive?
Natürlich kann man sich vom Männerfußball schon viel abschauen, aber ich finde es eher unpassend, Frauenfußball mit Männerfußball zu vergleichen, weil man es einfach nicht vergleichen kann. Ich vergleiche auch nicht, ich lasse ja keine Frau bei der Streif runterfahren und vergleiche dann die Zeiten. Das wird nur im Fußball gemacht, dass das so verglichen wird. Und dann bei uns ist es auch oft so, dass wir dann in der Vorbereitung gegen Burschenmannschaften spielen. Und dann kommt oft das Argument, ja, ihr gewinnt nicht einmal gegen eine U17. Naja, aber es ist einfach nicht vergleichbar, weil einfach, die müssen spielerisch gar nicht besser sein. Die sind teilweise einfach mit 16, 17, wenn die Burschen in die Pubertät kommen, sind die Burschen einfach schneller. Und die hauen den Ball hoch vor und überlaufen uns hinten. Und ich finde, dass man das einfach nicht vergleichen kann, weil die sind wegen dem keine besseren Fußballer als wir. Das ist einfach die physische... Bitte.
Nein, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Der Frank wollte nur für nachher aufzählen.
Das passt schon.
Die physische Komponente, genau. Würdest du sagen. Okay.
Genau, da will ich einhaken. Ich will mit zweimal im Sommer den Spaß in Stadeck gehabt, mit einer Hobbyfußballtruppe gegen Stadecker Mädels zu spielen, die dort draußen trainiert haben. Und wir haben beide Male spielerisch unfassbar blamabel ausgeschaut. Das war eine Katastrophe. Also wir haben versucht, kein Tor zuzulassen. Das ist uns zweimal gelungen. Und über irgendeinen Konter haben wir jeweils ein Tor geschossen. Ne? Der Punkt war, eigentlich so rein so spielerisch war das völlig unverdient. Und zwar gänzlich, weil wir den Ball wirklich nicht viel gehabt haben. Aber in den ein, zwei Kontersituationen, wo ein bisschen mehr Platz war, ist eben genau diese körperliche Komponente zum Tragen gekommen, dass halt in einem Laufduell halt dann einmal gewinnst. Und das hat jetzt gar nicht mit großer spielerischer Qualität zu tun gehabt, sondern allein mit dieser physischen Komponente und mit sonst gar nichts anderem. Spielerisch war man komplett unterlegen, hat gar keine Chance gehabt.
Ich wollte genau auf das hinaus, was die Irina von selber dann gesagt hat, dass es in Wirklichkeit nur im Fußball passiert, dass verglichen wird. Es wird nie jemand das österreichische Handballnationalteam mit dem Frauenhandballnationalteam vergleichen, weil gar niemand auf die Idee kommt. Aber weil eben die Konnotation im Männerfußball so ist, oder im Fußball so ist, dass es Männerfußball ist, wie die Nicole Selmer das irgendwie ausgeführt hat, dann gibt's den Vergleich und dann heißt es immer, ja, aber der Frauenfußball ist im Vergleich zum Männerfußball ja so und so und deswegen ist es weniger attraktiv, weniger schön anzuschauen oder was auch immer da immer vorgebracht wird. Außer der Linze Won fällt mir auch im Skisport niemand ein, dass jemand, wie du sagst, auf die Idee kommt, man muss da irgendwie jetzt einen Vergleich machen beim gleichen Hickel, beim Runterfahren, weil es einfach keinen Sinn macht. Das ist Blödsinn. Es ist einfach eine unsinnige Art, Sportarten zu vergleichen, wo es unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Und das wird nur im Fußball gemacht. Das wird nämlich wirklich nur im Fußball gemacht. Und das ist schon sehr ungerecht. Und da beginnt das ganze Problem auch wieder von vorn.
Aber sind Vergleiche in manchen Bereichen Technik oder Taktik oder so erlaubt? Und ist es sogar gut zu vergleichen in manchen Bereichen?
Im taktischen Bereich kann man vielleicht schon vergleichen, da würde ich jetzt den großen Unterschied nicht sehen. Im Gegenteil ist es eher so, dass zum Beispiel das Spiel gegen Vorderland für mich ganz klasse anzuschauen war, weil du eben ganz klare taktische Unterschiede gesehen hast, weil schon sehr klare Strukturen vorhanden waren, die dann auch sich ein bisschen verändert haben und dich dann immer sehr taktisch streng an ein Konzept haltend verändert haben. Und insofern war es von der taktischen Komponente her eigentlich super zum Zuschauen. Ne? Also da könnte man ohne was vergleichen. Und beim Thema Technik, ja, ich weiß wieder nicht, ob der Vergleich Sinn macht. Ne? Aber wenn man es denn wollen würde, ja, warum nicht? Also da sehe ich jetzt den großen Unterschied nicht.
Aber macht jetzt zum Beispiel Taktikanalysen aufgrund, weiß ich nicht, Videoanalysen vielleicht, aufgrund von, also auf Basis von Männerfußballspielen? Oder sind das eher Damenfußballspiele, wenn ihr das macht?
Wenn wir Videoanalysen machen, dann schauen wir unsere Spiele an oder schauen die vom Gegner an.
Okay.
Also wir haben jetzt noch nie ein Männerfußballspiel analysiert und ich glaube, das wird da überhaupt nicht gemacht. Aber nochmal zu dem anderen Thema zurückzukommen. Ich glaube, dass das deshalb nicht viel Sinn macht, Taktik und Technik zu vergleichen, weil wir sind jetzt in der höchsten österreichischen Spielklasse und unsere Männer sind in der höchsten österreichischen Spielklasse und die sind Profis, wir sind keine Profis und die trainieren ungefähr dreimal so oft wie wir oder verbringen einfach viel mehr Zeit, weil die einfach sonst, die haben nur den Fußball.
Und sonst nichts zum Tun.
Naja, sonst nichts zum Tun ist jetzt vielleicht blöd, aber die verbringen einfach viel Zeit miteinander und haben für sowas auch Zeit. Bei uns ist es eher so, wir treffen uns zum Training und es geht sich einfach nicht aus, dass man jetzt jede Woche 3 Videoanalysen macht. Deswegen glaube ich, dass es wenig Sinn macht, sowas zu vergleichen.
Der Sporthistoriker Matthias Maschig hält fest, dass generell aber ganz speziell in Österreich Frauenfußball von Männern dominiert wird. Frauenfußball ist akzeptiert, solange er unter Kontrolle von Männern ist. Auch Sturm hat einen männlichen Sportchef mit Mario Kahner und mit Chris Lang einen männlichen Trainer. Das Nationalteam hat einen männlichen Trainer. Wäre es jetzt nicht wichtig und auch richtig, dass auch in leitender Funktion mehr Frauen zum Einsatz kommen, beziehungsweise würden mehr Frauen in der Leitung auch und auf der Bank auch die Situation vielleicht ein bisschen verändern?
Natürlich, das gibt's ja immer öfter. Also ich habe im U19-Nationalteam auch eine Trainerin gehabt. Bei SK St. Pölten ist es auch eine Trainerin und man sieht, dass die beide sind für mich sehr gute Trainerinnen und ich glaube, dass die den Job sicher nicht schlechter machen als Männer, aber ich glaube einfach, dass das wenig Frauen anstreben, weil es eben nicht sehr angesehen ist und weil man damit nicht allzu viel verdienen kann, weil auch die Perspektiven sehr schlecht sind.
Wäre es nicht symbolisch wichtig, dass mehr Frauen sind, dass es zum Beispiel eine Nationalteam-Trainerin gibt? Ich meine, jetzt die Arbeit des Dominik Thaler ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil der Mensch hat tatsächlich wirklich viel gemacht hat für diesen ganzen Bereich. Aber wäre es nicht symbolisch irgendwann wichtig, wie in Deutschland, dass die große, erfolgreiche Chefin des Nationalteams eine Frau ist?
Das kommt drauf an. Ich weiß nicht, ob es symbolisch wichtig ist. Ich glaube, wenn der Erfolg stimmt, ist es auch okay, wenn ein Mann als Trainer ist.
Aber ist es dir wurscht, ob es eine Frau oder ein Mann ist, der dich trainiert?
Ja.
Ja, wahrscheinlich, also jetzt sage ich, in der Trainingsarbeit ist es wahrscheinlich auch wurscht. Also das würde ich jetzt glauben. Wo es vielleicht nicht wurscht ist, ist das, wo der Michael schon nicht Unrecht hat mit dem Thema Perspektive, weil wenn es natürlich die Perspektive von mehreren Trainerinnenstellen im Damenfußball gibt und auch eine höchste österreichische Fußballtrainerin mit der Nationalteamtrainerin, dann entwickelt sich natürlich in dem Bereich Damenfußballtrainerinnen eine andere Perspektive, wo könnte ich mich denn hinentwickeln, wenn ich Fußballtrainerin bin. Und insofern hätte es vielleicht schon einen symbolischen Charakter, wenn nicht ganz neuralgische Stellen dann erst wieder mit Männern besetzt sind. Ich glaube halt nur, dass das momentan ein Zeichen der Zeit noch ist, und dass das einer gewissen Verfügbarkeit geschuldet ist, weil ich habe mich jetzt ein bisschen informiert, so narrisch viele Damen hätte ich in der Recherche jetzt gar nicht gefunden, die wahnsinnig verdächtig dafür wären, Nationalteamtrainerin zu werden. Ich meine, der Fralli gibt es welche, ne? Aber du findest halt einfach verhältnismäßig viele Männer im Nachwuchstrainerbereich oder im Trainerbereich, die sich mit Nachwuchs beschäftigen, die dann irgendwann auch auf der Damenfußballseite irgendwas machen. Und ich glaube, die größere Verfügbarkeit von Damen im Trainingsbereich hat natürlich auch damit zu tun, dass du Menschen mit Fußballerfahrung brauchst. Und so viel Historie hat halt der Damenfußball in Österreich, glaube ich, noch nicht, dass du einfach die Verfügbarkeit von so vielen Leuten ist, glaube ich, schlicht und ergreifend noch nicht gegeben.
Aber da sind wir wieder beim Leo Windner und seinem Potenzial. Und wenn es Potenzial gibt, gibt es die Akademie. Wenn ich Akademien etabliere außerhalb von St. Pölten und noch mehrere Zentren schaffe, schaffe ich auch mehrere Jobs. Wenn es mehrere Jobs gibt, gibt es ein Einkommen für Frauen, die potenziell Trainerin sein wollen. Also es ist wieder so. Von selber werden die nicht aufzeigen und sagen, kann ich bitte irgendwo Fußballtrainerin werden, sondern es muss auch den Job geben, wo ich mich bewerben kann dafür. Oder wo ich die Ausbildung dafür zuerst einmal machen kann. Aber siehe Trainerausbildung im ÖFB. Gibt es sowas Vergleichbares für Frauen? Ich bin überzeugt davon, dass nicht.
Gibt es das?
Ich glaube sehr wohl, dass die Frauen da ganz normal mitmachen können, wenn, ob es jetzt eine B-Lizenz oder eine A-Lizenz ist.
Ich weiß es nicht.
Ist ja, doch.
Und wenn ich die Irene richtig verstanden habe, wird sie ja mit den Trainerinnen eh mehr, oder habe ich das falsch verstanden?
Ich glaube ja.
Außerdem sucht die Herrenmannschaft des SK Sturm gerade auch einen Trainer, Trainerin. Wäre ja Möglichkeit. Da könnten wir auch einmal ganz neue.
Sagst du das im Christian ja auch vor?
Na, du triffst ihn regelmäßig, ich weniger. Jetzt zu deinen persönlichen Zielen. Was sind deine persönlichen Ziele? Nationalteam, Profifußball im Ausland?
Ich persönlich habe nicht mehr vor, ins Ausland zu gehen, weil ich möchte da jetzt mein Studium abschließen in den nächsten 2 Jahren und dann werde ich höchstwahrscheinlich in Österreich weiterspielen.
Dann hättest du viel schneller studiert als ich. Ist es vielleicht ein Thema, nach beendeten Studium eventuell trotzdem im Fußball irgendwie zu arbeiten? Oder gibt es da keine Ambitionen für dich?
Na, für mich auf jeden Fall. Ich möchte da eventuell in die Richtung Trainerin gehen. Und ja, da würde ich im Jugendbereich einmal beginnen.
Damit hätte ich meine letzte Frage nämlich auch schon beantwortet, beziehungsweise wo glaubst du jetzt persönlich, werdet ihr am Ende der Tabelle, am Ende des Jahres sein, beziehungsweise werdet ihr euch wieder für die Champions League qualifizieren heuer, also in dieser Saison?
Ja, ich hoffe mal am 2. Platz, der erste ist sehr unwahrscheinlich, wie schon gesagt, und ja, dann wird man wieder Champions League Quali spielen und dann schauen wir, was da rauskommt.
Ja, dann sind wir eigentlich mehr oder weniger durch mit unseren Themen, außer ihr hättet noch irgendwelche wichtigen und richtigen Aspekte anzumerken. Jürgen, du hast jetzt 3 Sekunden Zeit.
Du hast jetzt das Thema zu schnell abgestochen mit der Zukunft im Fußball, finde ich irgendwie.
Ja, dann tut das natürlich, bitte. Mich würde schon
interessieren, ob du tatsächlich, wenn du sagst, es gibt die Möglichkeit, die Trainerausbildung zu machen wie die Männer, du sagst, du kannst dir vorstellen, nach der aktiven Karriere Trainerin zu werden. Ist das was, wo du dir das auch international vorstellen kannst, wenn es diese Lizenzdurchläufe gibt wie bei den Herren, dass du international als Trainerin tätig bist, zum Beispiel Nationalteamtrainerin wirst irgendwann einmal?
Ja, ich kann es mir definitiv vorstellen, aber ich glaube, ich lasse das auf mich zukommen und schaue, was es ergibt. Also ich werde auf jeden Fall mal die Trainerausbildung machen und dann schauen, wie es mir taugt. Aber mir taugt es halt extrem, mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten.
Was natürlich für Prädestinierung für den Nachwuchs spreche, ne?
Sag noch was. Frank, im Vorgespräch hatten wir noch einen kleinen Aspekt, den wir jetzt noch ausgelassen haben. Du hattest was mit den Sturm-Fanclubs ja noch irgendwie angesprochen. Das ist ja doch einmal ein Statement wäre, auch zu einem Damenmatch mit einer Abordnung zu kommen.
Ja, ich keine Ahnung, ob sich die Damen das überhaupt wünschen würden, aber ich habe mir das eben da am Verbandsplatz stehend mit, ich sag's noch einmal, 38,5 anderen. Habe ich mir gedacht, das wäre doch für ein letztes Spiel oder so irgendwie, oder für ein wichtiges Spiel, echt einmal eine Ansage von der Kurven, auch beim Damenspiel aufzutauchen und dafür ein bisschen Stimmung zu sorgen. Keine Ahnung, ob man das dann irritierend findet oder nicht, weil es ja wahrscheinlich so, also das ist jetzt wieder suggestiv und ein bisschen ein Vorurteil, aber wahrscheinlich, wenn da 100 aus der Kurven anrucken, ist halt so laut wie sonst nie, würde ich vermuten. Und die Frage ist halt, findet man das dann klasse oder ist es dann eher... nicht so super. Weiß ich nicht. Ich würde vermuten, dass es schon nett wäre und dass man es als Anerkennung verstehen täte.
Ich glaube, dass das für uns eine extreme Ehre wäre. Und
es müsste aber eigentlich für die Fans eine extreme Ehre sein, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich wollte jetzt nur anführen, weil der Frank das jetzt gerade sagt, es muss immer der Wiener Sportclub als Beispiel herhalten, aber die machen das zum Beispiel auf einer regelmäßigen Basis, dass die zum Sportclub-Damenteam gehen. Also die Leute, die auf der Friedhofstribüne stehen, gehen zwar nicht in gleicher Zahl, aber in sehr großer Zahl auch zu den Damenmatches. Und auch zu den Jugendmatches. Also die haben das irgendwie schon ganzheitlicher begriffen in ihrem Fan-Dasein, dass man da überall hingeht, wo Sportclub draufsteht.
Da könnte man sich also ein Beispiel daran nehmen.
Wollte ich damit sagen.
Sind wir da alle im Studio der gleichen Meinung?
Ja.
Also Irina, definitiver Aufruf an die Fans, zu den Damenmatches zu kommen. Kann man so zusammenfassen, oder?
Genau.
Da es ja im Leben auch im Fußball immer ums Vollenden geht, der Jürgen lacht schon, werde ich euch jetzt wie üblich zum Ende der Sendung abwechselnd einen Satz einleiten und ich würde euch bitten, diesen zu vollenden.
Frank hat zwar am Anfang boshafterweise alles erklärt, nur das Schlussspiel hat er weggelassen.
Genau.
In der Einführung.
Also wir machen einen Probelauf und du kriegst dann noch eine Chance. Also noch drei Chancen eigentlich. Irina, als Präsidentin von Sturm würde ich
mehr in den Damenfußball investieren.
Ich würde gut heißen, wenn Sturm Graz eine Präsidentin hätte, weil...
Ich soll antworten?
Ja.
Weil das die angesprochene Symbolik, die wir vorher irgendwie am Tapet hatten, sozusagen doppelt unterstreichen würde, wenn eine Frau die Chefin des ganzen Clubs wäre.
Und sie mehr in den Damenfußball investieren würde.
Das sowieso. Das würde dann wahrscheinlich auch passieren.
Besonders verstört hat mich beim Spiel gegen Vorderland das?
Die 38,5 Zuschauer kann ich jetzt nicht nochmal sagen, gell? Die beiden Damen, die zur Pause durchmarschiert sind, mit einer Kellner Geldbörse und eine freiwillige Spende abgesammelt haben, fast in Ohnmacht gefallen sind, wie ich ihnen 20 Euro gegeben habe und nichts raus wollte.
Mein großes Fußballidol ist...
gute Frage. Lionel Messi.
Ein Herr. Okay. Wenn ich mir was wünschen könnte für unsere Sturmdamen, dann...
Soll ich jetzt wieder mehr Geld sagen, oder?
Weiß ich nicht, du kannst sagen, was du willst.
Einen weiteren und wiederum erfolgten Einzug in die Champions League, oder?
Mhm. Gut. Ein Sturmspiel der Damen in Kombination mit einem Bundesligaspiel der Herren in Liebenau würde ich
absolut versuchenswert und gescheit finden, weil ich glaube, dass das, was die Damen auf den Rasen bringen, absolut mehr Anerkennung und mehr Publizität verdient hat.
Und es gab ja früher, um das zu ergänzen, hat die U21 ja immer vor der ersten gespielt.
Mhm.
Als ich noch klein war.
Schon lange her.
Bei der nächsten WM in Frankreich spiele ich im Nationalteam, weil?
Glaube eher nicht, dass das da voll ist. Aber ja, wäre natürlich schön.
Schön. Frauen sind die besseren Sportsmänner, weil?
Da wir jetzt diese ganze Geschichte immer versuchen, antidiskriminierend aufzubauen, sind Frauen nicht die besseren Sportsmänner.
Wirklich? Ich brauche das nicht versuchen, ich mache das sowieso immer. Die Österreicherinnen hätten den Europameistertitel verdient, weil?
Weil sie ganz augenscheinlich die lustigste Truppe bei der EM waren.
Die lustigste. Und letzte Frage geht jetzt noch an dich. Grundsätzlich spiele ich gerne die erste Geige, weil...
Ja, spiele ich das.
Facebook ist fies.
Ja, keine Ahnung.
Okay, dann lassen wir das aus, die Antwort, oder? Wie die gut, sagen.
Die war sehr suggestiv.
Es war eine
dumme Frage.
Du hast mir die vorgegeben.
Nein, ich habe gesagt, es gibt dieses Video. Ich habe nicht gesagt, du sollst diese Frage stellen.
Gut, ich habe mir versucht rauszureden. Es ist nicht gelungen. Zum Ende einen herzlichen Dank an die Aufnahmeleitung, Redaktion und Technik in Personalunion und zwar den Mann, der bereits jetzt als Trainer auf Lebenszeit bei Black FM feststeht, besser bekannt als der Streichler von Gradkorn, der einzigartige Martin Meyer. Danke an meine Gesprächspartnerinnen, muss ich heute sagen. Danke an alle, die zugehört haben. Danke fürs Kommen, Irina. Falls ihr Lust habt, eines unserer schulmäßigen T-Shirts zu erwerben oder auch, wenn ihr die Kirsche im Dorf lassen wollt, ihr könnt das auf redbubble.com im BlackFM-Shop tun und uns dabei helfen, die Sendung in gewohnter Qualität weiterzuführen, beziehungsweise auch, dass wir wieder mal eine Live-Ausgabe machen können. Wir möchten euch weiter noch einladen, lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen, postet eure Kommentare auf blackfm.at, auf unserer Facebook-Seite, erzählt allen, dass es uns gibt und macht auch Vorschläge mit wem und über was wir in nächster Zeit diskutieren können. Wir wünschen euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend, auf alle Fälle bis bald bei Black FM. Black FM.